Die Christian Fellowship Church präsentiert Alles, was Jesus gelehrt hat, Teil 14, Predigt von Zach Poonen. Wir setzen unsere Studie fort über alles, was Jesus gelehrt hat, auf der Grundlage von Matthäus 28, Vers 20, wo Jesus uns geboten hat, in alle Welt zu gehen, alle Völker zu Jüngern zu machen und ihnen alles beizubringen, was er uns geboten hat. Und ich hatte selbst den Eindruck, dass vieles, was Jesus lehrte, nicht wirklich vorgelebt wird von christlichen Leitern und dementsprechend nicht ausreichend gelehrt wird. Deswegen dachte ich, es wäre gut, dieses Thema zu studieren. Das haben wir getan in diesen letzten Einheiten. Wir kommen heute zu Matthäus Kapitel 5 und zum Vers 13. Lehrt die Jünger alles zu tun, was ich euch geboten habe. Wir müssen alles, was er lehrt, verstehen, um zu verstehen, hinter dieser Lehre das Gebot und die Gebote Jesu. Er wendet sich an seine Jünger. Erinnert euch daran, die Bergpredigt in Matthäus 5 richtet sich zunächst hauptsächlich an die Jünger. Kapitel 5, Vers 1, die Jünger kamen zu ihm und er lehrte sie. Und die Volksmenge saß auch da und hörte zu. Er sagt den Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Er sagte das nicht zu den Volksmengen. Die Volksmengen sind nicht das Salz der Erde, mit Sicherheit nicht. Sie haben kein Salz. Aber die Jünger sollen das Salz der Erde sein. Jesus war ein großer Meister im Gebrauch von Wortbildern und er hat es uns überlassen, die Bedeutung hinter diesen Bildern zu enträtseln und wir verstehen es, wenn wir die Offenbarung des Heiligen Geistes suchen und die Erklärung. Ihr seid das Salz der Erde, aber wenn das Salz kraftlos geworden ist, wie kann es wieder salzig gemacht werden? Es ist zu nichts zu gebrauchen, außer dass es von den Menschen hinausgeworfen und zertreten wird. Was ist der Sinn und der Zweck von Salz, insbesondere was das Essen angeht? Er spricht hier über Geschmack. Salz wird aus vielen anderen Gründen gebraucht, um Fisch zum Beispiel zu konservieren über längere Zeit. Legt man hier in Salz ein. Er spricht hier aber nicht so sehr darüber, dass Salz konserviert so sehr. Er spricht über den Geschmack. Wir können die Welt nicht davor bewahren, korrumpiert zu werden, weil sie wird korrumpiert werden, weil die Herzen der Menschen komplett auf das Böse ausgerichtet sind. Aber in der Gemeinde, er spricht hier über die Jünger, in der Gemeinde, die den Geschmack des Himmels wieder erlangt haben in ihrem Leben. Das heißt, wenn du in Berührung kommst mit einem solchen Jünger, dann schmeckst du etwas vom Himmel. Das ist so anders, wie das, was du im normalen Menschen siehst, der nach dieser Welt schmeckt. Was meine ich damit, dass man nach dem Himmel, nach der Erde schmeckt? Viele Menschen, wenn du ihnen begegnest, können sie nur sprechen über das, was auf der Erde passiert und was die Aktien neuerdings kosten und welche Katastrophen hier und da passiert sind, was Böses dort passiert, etc., etc. Oder sie können irgendwelche Tratscherei erzählen über andere Menschen, all das Böse, das man sich so vorstellen kann von Menschen und das überall verbreiten und anderen weitersagen. Das ist der Geschmack der Welt. Der Geschmack des Himmels ist etwas, das Leben und Freude bringt und Frieden und Güte. Und es ist sehr selten, Menschen zu finden, die so sind, die das Leben Jesu in sich haben. Es sprudelt aus ihnen heraus, sie sind wie Salz. Das Geschmack verbreitet an ihrer Umgebung, so wie in einer Schüssel mit Essen brauchst du ein bisschen Salz. Du brauchst nicht einen Löffel Salz, das wäre zu viel. In einer Schüssel Curry oder Nahrung brauchst du nur ein ganz bisschen Salz. Und alles schmeckt salzig, wenn das Salz wirklich gut ist und kraftvoll ist und geschmackvoll. Aber wenn das Salz geschmacklos geworden ist, kannst du viele Löffel da reinhauen und es wird keinen Unterschied machen. Du wirst es gar nicht schmecken. Aber es geht hier nicht um Quantität, sondern um Qualität. Wenn das Salz nicht mehr salzig ist, spricht er nicht über die Menge, wenn es nichts mehr taugt. Daraus können wir ableiten, dass seine Jünger immer wenige sein sollen. Ihr habt hier einen Teller mit Reis und Curry. Wie viel Salz wirst du auf diesen ganzen Teller tun? Nicht mal einen halben Teelöffel voll. Du brauchst sehr wenig Salz. um diesen ganzen Teller salzig schmecken zu lassen, richtig schmecken zu lassen, gut schmecken zu lassen. Die Proportion dieser Salzmenge in Bezug auf das ganze Essen ist etwa die Anzahl wahrer Jünger im Hinblick auf die gesamte Bewohnerschaft der Welt, Bevölkerung, Weltbevölkerung. Manchmal sind in einer großen Gemeinde nur sehr wenige Jünger, aber diese wahren Jünger sind die einzigen, die das Salz der Erde sind. Aufgrund von ihnen wird die Erde bewahrt vor dem Gericht. Erinnert ihr euch an Sodom, wo der Herr Abraham sagte, im 1. Mose, als Abraham betete, wegen Sodom, sagte er, nehmen wir an, Herr, dass du nur 10 Gerechte findest. Das ist hier 1. Mose 18, Vers 32. Da sagte der Herr, ich werde Sodom nicht zerstören. Wenn es 10 Gerechte darin gibt, wenn ich 10 Gerechte darin finde, 10 Menschen wären genug, um eine ganze Stadt vor der Zerstörung zu bewahren. Aber es gab keine 10, also wurde die Stadt zerstört. In Jeremias Zeit hat der Herr die Zahl noch weiter reduziert. Es ging um die Weissagung von Jeremia. Und der Herr sagte Jeremia in Kapitel 5 und Vers 1, streift durch die Gassen Jerusalems und schaut doch nach und erkundigt euch. Jeremia weissagte zu einer Zeit, als Israel kurz davor stand, von den Babyloniern in die Gefangenschaft geführt zu werden. Das ist Gottes Gericht. Aber davor ging Jeremia und hat geweissagt und hat sie gewarnt. Er hat 40 Jahre gepredigt, sie haben nicht gehört. Und der sagte Jeremia, streife durch die Straßen Jerusalems und schau nach, ob du einen Menschen finden kannst, nicht sehen. Einen einzigen Mann, der Recht übt und nach Wahrhaftigkeit strebt. Und ich werde der ganzen Stadt vergeben. Das ist erstaunlich. Aber es gab nicht mal einen. Also die ganze Stadt wurde gefangen genommen. Ganz oft schaut Gott so auf die Menschen. Wir sehen in Hesekiel 22, Hesekiel war auch ein Prophet zur Zeit Babylons. Und Gott sagt in Hesekiel 22, 30 folgendes: Ich suchte nach einem Mann unter ihnen allen, der in den Riss treten würde für mich und der die Mauer wieder aufbaut, damit ich das Land nicht zerstöre. Aber ich habe keinen gefunden, dieselben Worte, nicht einen gefunden. Es geht nicht um die Anzahl, es geht nicht um 10.000 Menschen, es geht um einen Mann. Es ist erstaunlich, was Gott tun kann durch einen Mann, wenn er von ganzem Herzen radikal ihm dient. Denkt an Mose, einen Mann im Alten Testament, durch den Gott 2 Millionen Israeliten befreien konnte. Es gab niemanden anders in Israel, der in der Lage war, der Leiter zu sein. In Elias Zeit, obwohl es 7000 Menschen gab, die ihre Knie nicht dem Baal gebeugt haben, ein Bild von 7000 Gläubigen, die nicht Götzen anbeten, aber es gab nur einen Mann, Elia, der das Feuer vom Himmel herabholen konnte. Das ist heute dieselbe Proportion. Du findest vielleicht einen Gläubigen unter 7000 Gläubigen, der in der Lage ist, das Feuer vom Himmel zu holen. Durch Dienst, seinen Dienst oder durch den Dienst dieser Menschen oder durch Gebet. 7000 sagen vielleicht, ich tue dies oder jenes nicht. Sie bezeugen negative Dinge. Das tue ich nicht, das tue ich nicht. Ich rauche nicht und ich trinke nicht und ich mache keine Glücksspiele. Wer kann das Feuer herabbringen, der vor dem Angesicht Gottes lebt, wie Elia? Er hatte Salz, dasselbe im Neuen Testament. Wenn du einen Menschen herausnimmst, aus der Urgemeinde, den Apostel Paulus. Nimm ihn einfach raus. Stell dir vor, er hätte nicht existiert. Kannst du dir den Verlust vorstellen, den die Gemeinde erlebt hätte, den Verlust, den wir erlitten hätten, wo so viele Bibelstellen nicht da wären? Ein Mann, natürlich, wird Gottes Werk nicht verhindert oder behindert, weil einer fehlt. Aber ich versuche nur Folgendes zu sagen. Gott hätte jemand anderen gebrauchen können, aber ich sehe in der Schrift, dass Gott sehr viel bewirkt, ganz oft durch einen einzigen Menschen, eine einzige Person, die von ganzem Herzen ihm dient, mehr als durch 10.000 Menschen, die Kompromisse machen. Das ist der Punkt, der hier betont wird. Wenn er seinen Jüngern sagt, ihr sagt wie Salz, beschwert euch nie, wir sind so wenige. Ich erinnere mich an eine Situation in unserer eigenen Gemeinde in Bangalore. Wir hatten mehr als einmal diese Situation, wo wir für die Regierung beten mussten, weil es Probleme in der Stadt gab. Und wir sagten, Herr, wir sind keine große Gemeinde, aber wir haben zwei gute Qualitäten in unserer Mitte. Einmal streben wir nach Heiligkeit von ganzem Herzen. Wir sind nicht hier, um uns zu vergleichen mit anderen, sondern wir sagen ganz ehrlich vor Gott, wir suchen ganz ernsthaft nach Heiligkeit, um dir zu gefallen. In allen Dingen, wir wollen keine Menschen gefallen, wir wollen kein Geld anbeten, haben kein Interesse an Geld in unserer Gemeinde. Also beten wir nicht das Mammon an, sondern Christus. Das zweite ist, nach besten Kräften und nach bestem Wissen sind wir keine Gemeinde voller Streit und Klicken und hinterher. Wir sind eins miteinander. Wir streben nach Heiligkeit und wir streben nach Einheit. Das sind die Dinge, auf die Gott schaut. Denn wenn wir Bosheit in unserem Herzen haben, wird der Herr uns nicht erhören. Psalm 660, Vers 18. Wo zwei eins sind, Matthäus 18, Vers 19 und 20, könnt ihr um alles bitten, denn der Herr ist in eurer Mitte. Wenn wir Reinheit haben und Einheit haben, haben wir ein Recht, Gebetserhörungen zu erleben. Gott hat uns sehr oft erhört. Und viele Wunder sind passiert dadurch. Wie tut Gott diese Dinge durch wenige Menschen, die diesen Geschmack von radikaler Gerechtigkeit und Reinheit und tiefer Liebe und Streben nach Demut verloren haben? Also vergesst doch nicht, ihr seid das Salz der Erde. Dann sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt auf einem Hügel kann nicht verborgen sein. Matthäus 5,15, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Licht ist ein anderes Bild dafür, ein Wortbild, das Jesus gebrauchte. Zum Beispiel eine Glühbirne oder in jenen Tagen eine Lampe. Der Docht einer Lampe ist sehr, sehr klein. Eine Glühbirne ist auch sehr, sehr klein. Aber es beleuchtet einen ganzen Raum. Dieser kleine Docht der Lampe damals war so klein. Aber während er brannte, hat er den ganzen Raum erleuchtet. Es ging nicht um die Größe des Dochtes, die Größe der Glühbirne, sondern die Intensität des Lichtes, die daraus hervorgeht, die dadurch ausgestrahlt wird. Die Betonung ist wieder nicht auf Quantität, sondern auf Qualität. Wir haben 0 Watt Birnen oder 0, noch was, die kaum irgendwie Licht geben zum Beispiel. Dann gibt es kraftvolle Glühbirnen, die etwa gleich groß sind. Halogenlampen, die eine ganze Straße erleuchten können. Eine Glühbirne kann sehr wenig Watt haben oder sehr viel Watt haben. Die Wichtigkeit ist nicht die Größe, sondern die Kraft, die durchfließt, die Intensität der Kraft, mit der sie leuchten kann. Und ihr seid das Licht der Welt. Die Welt ist in der Finsternis. Es muss nichts von dieser Finsternis in mir sein. Wenn ich eine Glühbirne bin, in der Finsternis in der Welt, die Welt in mir ist mit der Finsternis, bin ich wie eine Birne, die durchgebrannt ist. Viele Gemeinden haben Christen, die wie durchgebrannte Birnen sind. Einmal haben sie gebrannt. Aber sie sind jetzt durchgebrannt, sie sind zurückgefallen und das Licht strahlt überhaupt nicht mehr. Was ist dieses Licht? Das heißt hier, die Menschen sollen eure guten Werke sehen und sollen euren Vater im Himmel preisen. Damals kam Licht aus einer Lampe hervor, die ständig brannte, in dem Öl bereitgestellt wurde für den Docht, dass er nicht ausginge. Das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Seht ihr, ein Kennzeichen eines Menschen, der gesalbt ist vom Heiligen Geist, ist, dass er Gutes tut. In Apostelgeschichte 10 heißt es, in Vers 38, als Jesus von Nazareth gesalbt war vom Heiligen Geist und mit Kraft, als er umherzog und Gutes tat. Er ging nicht herum und hat Geld gesammelt von Menschen für seinen Dienst, wie viele sogenannte gesalbte Prediger in der heutigen Zeit. Er hat es genau andersherum gemacht. Er ging herum und tat Gutes. Und er hat niemals Geld dafür verlangt. Menschen haben ihm freiwillig Geschenke gegeben. Und er hat es dann angenommen, aber er hat niemals anderen erzählt, was er braucht. Er ging umher, tat Gutes, ohne irgendwie dafür etwas einzutreiben oder haben zu wollen. Das heißt, euer Licht soll so scheinen, dass die Menschen eure guten Werke sehen, dass sie nicht euch verherrlichen. Wenn ihr gute Werke tut, um Ehre für euch selbst zu bekommen, Lohn für euch selbst, dann ist das eigentlich Finsternis. Und viele gute Werke, die viele Christen tun, indem sie sich selbst in den Mittelpunkt stellen, Ehre bekommen, ihre Organisation in den Mittelpunkt stellen, ihren Dienst, das ist eigentlich Finsternis. Weil das ist nicht Ehre, die der Vater im Himmel bekommt, die Ehre kommt zu ihnen. Zu ihrer Organisation, zu ihrem Dienst. Lasst Menschen eure guten Werke sehen, dass sie euren Vater im Himmel verherrlichen. Das ist das wahre Licht. Wo jemand Gutes tut und als Resultat davon wird Christus verherrlicht und nicht der Einzelne. Das ist, was es bedeutet. Licht zu manifestieren. In Johannes 1 wird sein Leben beschrieben, wird dieses Licht beschrieben, folgenderweise, Johannes 1, Vers 4, in Jesus Christus war das Leben. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. So das Licht ist nicht eine Lehre. Das Licht ist nicht eine Doktrin. Das Licht ist nicht eine bestimmte Botschaft, das Licht ist ein Leben. Es ist das Leben Jesu, das von uns ausgeht, durch den Heiligen Geist. Das ist, was das Licht ist. Wie diese frühere Lampe da mit dem Öl befeuert wurde, das Leben Jesu kommt aus uns heraus, das ist das Licht. Es ist sehr interessant zu sehen, dass Jesus sagte in Johannes 8 und Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Das sagte er sehr klar und deutlich, dass er das Licht der Welt ist. Er, der mir nachfolgt, wer mir nachfolgt, soll niemals in der Finsternis umhergehen. Wenn jemand in der Finsternis umhergeht, gemäß Johannes 8, Vers 12, können wir sagen, dieser Mensch folgt nicht Jesus, ohne Zweifel. Wenn jemand von euch sagt, nun, ich bin jetzt in der Finsternis, du folgst vielleicht nicht Jesus, das ist der Grund. Ich sage nicht, dass du verwirrt bist, was Gottes Willen angeht. Selbst Jesus war manchmal verwirrt über den Willen des Vaters im Garten Gethsemane. Deswegen betet er eine Stunde, Vater, was ist dein Wille? Soll ich diesen Kelch trinken oder nicht? Das ist nicht Finsternis. Verwirrung ist ein Teil des Glaubenslebens. Temporär. Aber Finsternis ist etwas anderes, etwas, das gegen das Leben Jesu angeht. Wer mir nachfolgt, wird niemals in der Finsternis sein, sondern das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Dann sagte er in Johannes Kapitel 9 und in Vers 5, ich bin das Licht der Welt, nur über eine bestimmte Zeit. 33,5 Jahre. Das war's. Johannes Kapitel 9, Vers 5. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und wie lange war er in der Welt? 33,5 Jahre. Menschen sind vielleicht übergeistlich und sagen, nun ist Christus nicht jetzt auch in der Welt. Nun, wenn du Johannes Kapitel 17 liest, sagt er in Johannes 17, Vers 11, ich bin nicht mehr in dieser Welt. Wir müssen unsere Übergeistlichkeit loswerden. Als Jesus diese Erde verließ und in den Himmel ging, ans Kreuz ging, sagte er, ich bin nicht mehr in der Welt. Aber diese Jünger sind hier in der Welt. Sie sind in der Welt. Ich bin nicht mehr hier. Ich bin weg. Ich komme zu dir, Vater. Und ich komme zu dir, heiliger Vater. Ich bin nicht mehr in der Welt. Also als er in Johannes 9 sagte, solange ich in der Welt bin, sprach er über diese 33,5 Jahre, über diese Zeit, in der er das Leben manifestiert hat. Nachdem er weg war und in den Himmel gegangen ist, wer ist jetzt heute das Licht der Welt? Lass uns wieder Matthäus 5, Vers 14 aufschlagen. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn jemand fragen würde, wer ist das Licht der Welt, dann wäre die richtige biblische Antwort zu sagen, ich. Ich bin das Licht der Welt. Und andere, die Jesus nachfolgen. Hast du jemals das so gesehen? Hast du jemals überlegt, dass du die Antwort gibst in solcher Weise und sagst, ich bin das Licht der Welt? Und andere, die Jesus nachfolgen, sind es auch. Das ist die richtige Antwort. Das ist sehr einfach zu sagen, oh, ich nicht, schau auf Jesus. Aber er ist nicht auf der Welt, auf der Erde. Er ist nur, solange er auf der Welt ist, das Licht der Erde. So viele Christen haben die Schrift nicht wirklich richtig gelesen und sie haben alle möglichen verkehrten Vorstellungen, die in ihren Köpfen sind, die aus ihrem eigenen Verständnis erwachsen sind und die liegen völlig verkehrt. So wie Gott 100% sich auf Jesus Christus verlassen hat, während dieser 33,5 Jahre sein Leben auf der Erde vollkommen zu repräsentieren, verlässt er sich auf seine Gemeinde, seine Jünger auf der Erde, dass sie dasselbe Leben jetzt vollkommen manifestieren. Lasst Menschen eure guten Werke sehen und sie sollen dann den Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Schlagt wieder Matthäus 5 auf und in Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Wisst ihr, das grundlegende Prinzip hinter Gottes Gesetz ist sein Leben. In dem Gesetz war er in begrenzter Weise in der Lage, aufzuschreiben, wie sein Wesen ist. Die Abwesenheit von Götzendienst und Gott an erste Stelle zu setzen, Vater und Mutter zu ehren, niemals andere Menschen zu verletzen mit Mord oder Ehebruch oder solchen Dingen, war eine Manifestation des Lebens Gottes in den Menschen. Und Jesus hat das Leben des Vaters manifestiert und nicht gesagt, ich bin gekommen, um das nicht aufzulösen. Das Hauptprinzip in dem Gesetz wird niemals umgeschmissen oder aufgelöst. Manche Menschen verstehen diesen Vers falsch. Nun, wir müssen auch den Sabbat halten. Nein, aber da ist ein Prinzip hinter der Aussage des Herrn. Und er sagte, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, Matthäus 5, 18, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und dann sagt er hinterher, wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, dass irgendein Gebot nicht wichtig ist, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und andere lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel, selbst wenn er die kleinsten Gebote so erfüllt. Er bezieht sich entweder auf die 10 Gebote oder auf die Gebote von Mose oder was, wo es um Kornopfer, Sündopfer und Friedensopfer ging. Wir können da eins nicht rausziehen. Sondern wir sehen, dass diese Gebote, diese Gesetze erfüllt worden sind in Christus. So, wenn er darüber spricht, über die kleinsten Gebote des Gesetzes, spricht er über den Geist des Gesetzes. Ich möchte euch etwas zeigen in Kolosser 2. In Kolosser Kapitel 2 sagt er hier, niemand soll als euer Richter auftreten, Kolosser 2, Vers 16, im Hinblick auf Essen oder Trinken oder im Hinblick auf ein Fest oder einen Neumond oder einen Sabbat. Denn all diese Dinge sind eine Vorschattung, inklusive des vierten Gebotes, den Sabbat zu halten. Er sagt, das ist nur ein Schatten. Es ist erfüllt in Christus. Oder in heutiger Sprache könnte man sagen, es ist wie ein Foto. Bis Christus gekommen ist, brauchte man das Foto. Wenn ich nicht mit meiner Frau reise, habe ich vielleicht ihr Foto dabei, um auf das Foto zu schauen. Aber wenn ich mit meiner Frau zusammen reise, warum soll ich das Foto anschauen? Das ist was falsch mit einem Mann, der seine Frau dabei hat und das Foto trotzdem anschaut. Das Gesetz ist vorbei, jetzt wo Christus gekommen ist, heißt es hier, das war nur eine Vorschattung. Also ein akkurates Bild Christi. Vieles im Alten Testament hat Christus sehr akkurat dargestellt, aber es ist nur eine Vorschattung, ein Foto sozusagen. Die Realität ist in Christus. Wir müssen uns daran erinnern, uns dessen bewusst sein, wenn wir hören, dass Jesus über das Erfüllen des Gesetzes spricht. Der Sabbat wurde erfüllt. Und jetzt, es ist der innere Sabbat, den der Herr uns hervorbringen möchte. Kommt zu mir und ich gebe euch Ruhe. Diese innere Ruhe, diesen inneren Frieden, der auf uns kommt, wenn wir sein Joch auf uns nehmen. Ich habe das gerade gesagt, dass manche Menschen das als das eine Gebot sehen, dass niemand ausgelöscht werden soll und darf. Die Erfüllung des Gesetzes ist jetzt passiert durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Im Römerbrief, Kapitel 8, wird das folgendermaßen erklärt. Römer 8, Vers 4. Damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. So wird das erklärt. Wir müssen eine Schrift mit der anderen vergleichen, die Schrift mit der Schrift erklären. Das Gesetz wird nicht vergehen. Er ist nicht gekommen, um es abzuschaffen, sondern zu erfüllen. Wie wird es erfüllt in uns? Römer 8, Vers 4. Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit, wird in uns erfüllt, die wir nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Heiligen Geist, jeden Tag. Nicht indem wir einen Sabbat halten oder ein paar der anderen Gebote halten. Das ist etwas, das wir uns vor Augen halten müssen. Und schließlich sagt er, wenn eure Gerechtigkeit, Matthäus 5, 20, nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht erreichen, nicht hineinkommen. Das werden wir in der nächsten Stunde studieren, weil er das in den weiteren Versen noch ausführlicher erklärt. Denkt daran, dass Jesus Christus kam, um das Gesetz zu erfüllen. Selbst in unserem Gesetz wird das Gesetz erfüllt in unseren Herzen. Im Alten Testament haben sie es extern erfüllt, auf verschiedenen Ebenen. Sie haben die Tasse von außen sauber gehalten, aber Gott ist interessiert an dem Inneren der Tasse. Wir sollen das Salz der Erde sein, das Licht der Welt. Und dieses Leben muss durch den Heiligen Geist von innen nach außen kommen. Lass uns beten. Vater im Himmel, während wir uns vor dir beugen, suchen wir nach Klarheit in unserem Verständnis der Wahrheit deines Wortes, dass wir nicht in Rituale verfallen, sondern dass wir in der Realität des Lebens Christi leben. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.